Und ist die Geschichte von Dora. Soweit, so einfach. Wir haben zwei Versionen, eine sephardische und eine aschkenasische. Wir sind das Spielchen schon gewohnt, dass die Aschkenasen den längeren Text haben. Die sephardische Haftara ist nur der Gesang der Dora. Und die aschkenasische Haftara ist die ganze Geschichte mitsamt dem Gesang der Dora. Was also dann bewirkt, dass das die längste Haftara ist, die man überhaupt geschafft hat, zusammenzustellen. Wir wollen natürlich immer, dass die Haftara irgendwie zur Parascha passt. Das ist in dem Fall nicht allzu schwierig. Wieso passt das zur Parascha?
Naja, mit dem Sirat Hayam und Sirat Korah.
Genau, das sticht einmal ins Auge.
Sachen, die... Aber es gibt noch anderes.
Ja, richtig. Wir können wieder ein bisschen, wie so oft, finden wir etwas, das relativ schnell ins Auge sticht. Und wir können dann auch versuchen, ein bisschen tiefer zu graben und vielleicht auch zu vergleichen. Aber auf den ersten Blick ist mal klar, wir hatten nach der Spaltung des Meeres den Schilfmeergesang, Sherat Hayam. Und wir haben bei der Dvora, Sherat Dvora, nachdem die Geschichte von Dvora und Barak gegen den Sisera gut ausgegangen ist, singt Dvora einen Lobgesang, der auch ein bisschen diesen Charakter hat, dass sie sich bei Gott bedankt für die Rettung, für das Wunder. Wir können auch ein bisschen über Unterschiede dann sprechen, aber zunächst einmal sticht ins Auge, dass da einiges sehr ähnlich ist.
Also viele Worte sind auch ähnlich. Also man ist nicht so gleich daran erinnert, dass sie noch diesen anderen...
Und es ist natürlich auch das Layout in der Schreibweise bekanntlich ähnlich. Sowohl Sherat Hayam als auch Sherat Dvora sind in einem Sefer in dem berühmten Ziegelsteinmuster geschrieben, wo man also das hier, nicht jedes Hommage hat das, darum habe ich das jetzt aufgeschlagen, weil hier hätte ich es nicht, und das hat sowohl in Parashat Beshalach der Gesang, als auch Sherat Dvora. Und dieses Muster wird interpretiert als etwas, das Stabilität ausdrückt, weil man sozusagen Ziegelsteine versetzt übereinander schichtet und das stabil ist. Im Unterschied zu einem Muster, das man bei Gesängen hat, wie zum Beispiel Ha'azinu, das wäre sozusagen ein Beispiel für den Normalfall, wenn ich einfach eine poetische Form habe und ich will, dass sich der dichterische Fluss dieses Gesanges auch im Layout des Textes zeigt, dann kann ich das ja so machen, ja? Dass ich einfach die erste Vershälfte an den Anfang der Zeile und die zweite Vershälfte am Ende der Zeile hübsch platziere und so sehe ich die poetische Form. Nur das kann wackeln, das kann zusammenfallen. Also auch hier sehen wir, dass diese beiden Gesänge in diese Kategorie fallen. Erstens von Gerard. Es gibt einige Gesänge. Es gibt eine Midrasch, dass es der R9 gibt und wenn Mashiach kommt, kommt der 10. Also das sind nicht die einzigen Gesänge, die wir haben. Nicht alle Gesänge, die wir haben, sind so prominent vom Text. Ein Gesang, der sehr untergeht beim Lesen der Parascha, ist am Ende vom Buch Bamidbar, beim Brunnen, der sehr leicht überlesen wird, weil das so eine ganz kurze Stelle ist und sie sangen halt etwas über den Brunnen. Also nicht alle Gesänge sind so prominent, aber es gibt ja einige. Und da haben wir natürlich etwas, das zusammenpasst. Und wir haben eine Parallele auch, was die Rettung vor dem Feind betrifft. Wir hatten die Spaltung des Meeres. Und hier haben wir in der Tora-Geschichte, dass der Fluss, also auch das Wasser, eine Rolle spielt, eben in der Fluss überging. Und das Heer des Sisera trotz der großen Streitwagen, die sie hatten, in Schlammstätten geblieben sind. Es ist ein interessantes Detail, dass manchmal die tolle Kriegstechnologie auch anfälliger ist für Pannen als die einfachen Waffen, die wir gerade besprochen haben im Schiur davor. Und daher, dass überhaupt möglich war, den Sisera zu besiegen, hätte das Ereignis nicht stattgefunden, dass die plötzlich im Schlamm des übergehenden Flusses hängen geblieben sind, hätte man ja gegen dessen Armee nicht viel Chance gehabt. Also ist es wieder das Wasser und haben wir da gewisse Parallelen. Fassen wir ganz kurz zusammen die Geschichte, weil ich nehme an, sie ist einigermaßen bekannt, aber versuchen wir uns zu erinnern, worum es geht. Wir sind in der Zeit der Schoftim und wir sind hier noch eher in den früheren Kapiteln von Shoftim. Bei Dwara als Shofetet. Das führt zu einer ganzen Literatur, die wir heute nicht besprechen, wie das ging, dass eine Frau Shofetet war und wer sie überhaupt war. Wir wissen eigentlich über Dwara aus dem Tanach relativ wenig. Sie kommt einfach so und ist Shofetet, ohne dass man allzu viel weiß, aus welcher Familie, woher und wieso. Eshet Lapidot, und da ist die Frage, was das heißt, ganz genau, richtig. Und man kann ja so ganz, ganz viel über Dwara sprechen, was ich jetzt nicht tue, weil ich mich auf eine andere Figur konzentrieren möchte. Aber ein paar Worte trotzdem, um den Zusammenhang zu haben. Wenn man sich die Abfolge der Shoftim im Buch Shoftim so anschaut, dann haben wir ja ein gewisses Muster, das sich schon bei den ersten Generationen von Shoftim wiederholt. Nämlich die Bnei Israel benehmen sich nicht immer so gottesfürchtig, wie sie sollten. Das führt dazu, dass Gott sie auch ein bisschen im Stich lässt und sie den Feinden ausliefert. Die Feinde kommen übrigens immer näher. Und hier haben wir die Situation, dass der Feind im Land ist, knanitische Fürsten, nicht aus Aram oder aus Moab, nach Hause wieder geschickt werden muss, sondern wirklich im Land hochkommt. Und diese Shoftim schaffen es in der Regel, irgendeine Notsituation zu bereinigen, eine Rettung zu bringen mit Gottes Hilfe. Das Volk macht Tschuwa, sonst würde sich auf Gottes Hilfe nicht einstellen. Und dann ist wieder eine Zeit lang alles gut. Und am Anfang der Shoftim haben wir die Abfolge, dass die Friedenszeiten ziemlich lange sind. Wir haben meistens die berühmten 40 Jahre. Nachdem so ein Shofet seine Rettungsaktion vollbracht hat, kommt dann so ein kleiner Satz, es war 40 Jahre Frieden im Land. Einmal sind es 80, sonst meistens sind es 40. Diese Sätze überliest man ganz gerne, weil da ist nicht viel Action, aber das heißt was, 40 Jahre Frieden. Und bei den späteren Shoftim sehen wir, dass es immer turbulenter wird. Die Charaktere werden auch zum Teil dann fragwürdiger und die Friedensperioden werden kürzer, die Perioden des Shofet selbst werden kürzer, die Friedenszeiten dazwischen werden kürzer. Also wir haben ein gewisses Bild eines Abstiegs, bis dann der Punkt erreicht ist am Anfang des Buches Schmuel, wo das Volk sagt, wir brauchen einen König. Wenn wir hier Dwara einordnen, dann kann man erkennen aus dem Zusammenhang, dass Dwara hier auftritt ein bisschen an der Grenze der erfolgreicheren und der später weniger erfolgreichen Shoftim. Und wenn man sich überlegt, warum hier gerade eine Frau Karriere gemacht hat, muss das nicht heißen, dass hier plötzlich die Frauenpolitik so erfolgreich war, dass man gesagt hat, wir nehmen jetzt auch Frauen, sondern es kann vielleicht eher heißen, dass kein anderer da war. Dass deshalb eine Frau den Job gemacht hat, weil kein wirklich qualifizierter Mann da war und daher eine Frau eingesprungen ist. Also das ein bisschen zum Hintergrund, was die Rolle von Dwara betrifft, weil natürlich wird diese Geschichte auch ganz gerne ein bisschen feministisch analysiert, was auch nicht uninteressant ist, selbstverständlich. Aber so sehr Dwara ganz sicher ein Beispiel für eine Frau ist, die was in die Hand nehmen konnte, die führen konnte und wo wir sehen, das war auch völlig in Ordnung. Also niemand hat in der Geschichte was dagegen. Die Fragen entstehen dann erst nachher in der rabbinischen Literatur, wieso ging das, aber hier hat niemand was dagegen. Aber das ist möglicherweise nicht ganz der Punkt. Der Punkt könnte eher sein, dass hier deshalb Dwara eingesprungen ist, weil von den Herren aus vornehmen Familien, die es theoretisch eigentlich gegeben hätte, keiner qualifiziert genug war. Was nicht ein Kompliment an die Gesellschaft rundherum ist.
Also es ist wie ein Spiegelthema.
Es erinnert mich einiges hier, wir werden ja auch noch andere Frauen in der Geschichte kennenlernen, an die Situation, dass manchmal Frauen so in einer Gesellschaft diese Eigenschaft haben, als Reservearmee gebraucht zu werden. Wenn keiner mehr da ist, dann dürfen es die Frauen schupfen. Also man kann das auch von der Seite sehen und nicht nur von, starke Powerfrau. Soweit mal ein bisschen zum Zusammenhang. Jetzt haben wir das Problem, was ist in dem Fall das Problem? Ein knanitischer Fürst, der sich aufschwingt zu größerer Macht. Wir haben gerade im Shiur davor besprochen, dass ja knanitische Bevölkerung noch im Land war. Der sich aufschwingt zu größerer Macht und die jüdische Bevölkerung unterdrückt. Und der hat einen Feldherrn namens Sisera. Wir haben also eigentlich zwei Personen, nämlich den eigentlichen Fürsten und seinen Feldherrn, den Sisera. Dieser Sisera hat 900 eiserne Streitwagen. Das heißt, er ist mit einem Militär ausgerüstet auf dem absoluten Stand der Technik. Und gegen den kommt man dann. Und Dwara als Prophetin hat die Erkenntnis, dass ein bestimmter Tag geeignet sein wird, dass Barak sein Heer sammelt. Und sie ist die, die dem Barak sagt, heute musst du angreifen, weil sie von Gott weiß, dass das heute gelingen wird. Barak tut das aus einer militärisch-strategisch eigentlich zunächst einmal technisch absurd schlechten Position. Und dann geschieht dieses Wunder, dass der Fluss rechtzeitig übergeht. Ist übrigens nicht der einzige Fall, wo eine Schlacht im Jesraeltal entscheidend war für die Vorherrschaft im Land. Das war in der jüdischen und nicht-jüdischen Geschichte, auch bei Napoleon, immer so, dass das Jesraeltal sehr, sehr viel bedeutet hat, es zu haben oder nicht. Und die eisernen Streitwagen bleiben stecken, im Heer des Sisera bricht Chaos aus, die bringen sich dann gegenseitig um oder ergreifen die Flucht. Und Sisera selbst, wie er sieht, dass das nichts mehr wird, hat nur mehr die Chance, von seinem Streitwagen herunterzuhüpfen und zu Fuß zu fliehen. Und wo flieht er dann hin? Zu einer Frau namens Jael. Genau. Wobei er wahrscheinlich jetzt nicht diese Jael persönlich anvisiert, aber der Text sagt uns, er flieht ausdrücklich in das Gebiet eines gewissen Keani, der die Situation hat, anscheinend mit beiden Parteien friedlich zu sein. Ich habe eine Interpretation mal gelernt, dass dieser Stamm Nachkommen von Jitro waren und als solche also Konvertiten waren. Und da könnte der Sisera sich gedacht haben, die sind jetzt also nicht so hundertprozentig die eingeborenen Stämme des Judentums. Der gehört vielleicht nicht ganz dazu. Ja, er stellt dann das Gegenteil unter Beweis. Aber es schaut so aus, dass dieser Stamm in dem Kriegsverhältnis zwischen dem Bnei Israel einerseits und den Knaniten andererseits irgendeine Art von Neutralität eingenommen hat. Sowas wie die Schweiz. Was vielleicht auch heißen kann, dass sich die versucht haben, mal sich auf ihre eigene Sicherheit zurückzuziehen und sich nicht viel einzumischen. Und der Sisera erwartet sich, dass er dorthin fliehen kann. Wir wissen, wie es ausgeht. Die Jael holt ihn zu sich ins Zelt und gibt ihm Milch zu trinken, damit er ein bisschen müde wird. Er muss ja schon ein bisschen erschöpft sein von der Flucht, Schlacht und Flucht zu Fuß. Also so richtig topfit kann er ja nicht mehr sein. Sie gibt ihm Milch zum Trinken, damit er schläfrig wird. Sie nimmt den Pflock des Zeltes, so einen Zelthering, um mit ihm damit die Schläfe einzustechen. Beginnt eine Szene, wenn man sich versucht, das ein bisschen vorzustellen, wie das gewesen sein könnte, die absolut grauslich ist. Absolut grauslich ist. Wir kriegen dann im Gesang eine ausführlichere Beschreibung, dass sie einen Hammer genommen hat. Also man muss sich so vorstellen, so einen Zelthering und einen Hammer. Und wenn ich damit jetzt auf diesen Tisch anhämmere, dann hat der Tisch irgendwann ein Loch. Aber das wahrscheinlich auch nur mit Aufwand von sehr viel Kraft und nicht ganz so einfach. Jetzt ist das aber dann kein Ikea-Tisch, sondern die Schläfe des Sisera. Also eine Szene, die eigentlich absolut grauslich ist und keine Kleinigkeit. Dann ist es so, dass sie, wenn der Barak vorbeikommt, den Sisera ruft und sagt, hey du, schau, da liegt der, den du suchst, und übergibt ihn sozusagen. Wir haben also die Situation, dass Jael, die Frau von Heber Hakeni, sie wird öfter mal bezeichnet als Jael Ishet Heber Hakeni, sie ist die Frau von Heber dem Keni, den Sisera am Schluss zur Strecke bringt, so wie auch Dwara am Anfang vorhergesagt hat, der Sisera wird doch eine Frau fallen. Das ist die Geschichte. Und dann haben wir den Gesang. Im Gesang wird also Dwara ungefähr die Geschichte entlang gehen. Sie beschreibt einmal die Situation der Bedrohung. Sie beschreibt Gottes Hilfe, dass da auch die Natur mitgewirkt hat. Sie beschreibt das Verhalten der Stämme. Da gibt es Stämme, die sind gekommen und haben mitgemacht beim Kampf. Da gibt es Stämme, die haben nicht mitgemacht und die werden ganz heftig in dem Gesang getadelt. Das würde aus der Geschichte so gar nicht so hervorgehen. Das wird eigentlich aus dem Gesang so richtig präsent. Und dann beschreibt sie auch die Jael. Und da das Ganze jetzt sehr, sehr ausführlich ist, habe ich mir gedacht, wir schauen uns die alle ein bisschen näher an, weil das sollte für einen Schüler reichen. Die Jael kommt interessanterweise in dem Gesang schon vorher einmal vor, bevor ihre eigentliche Geschichte erwähnt wird. Der Gesang ist das 5. Kapitel, die Geschichte ist das 4. Kapitel, der Gesang ist das 5. Kapitel. Und in 5,6 macht die Tora eine Bemerkung, wo es eigentlich letztlich um die Rolle der Tora selbst geht. Und zwar sagt sie, Bime Shamgar Benanat, Bime Jael, Chadlu Arachot und so weiter. In den Tagen eines gewissen Shamgar Benanat und der Jael waren die Wege unsicher. Und die Menschen, die auf irgendwelchen Pfaden gegangen sind, die mussten Umwege gehen. Wir können uns ganz gut vorstellen, was los war. Wir sind in einer Kriegssituation gegen die Knaniter. Also irgendwelche größeren Hauptverkehrsstraßen oder Wege waren offensichtlich für Juden nicht sicher passierbar. Man musste irgendwelche Schleichwege nutzen. Der Shamgar ben Anat ist uns geläufig und irgendwie ist er uns auch nicht geläufig. Er ist ein Schofet, der vorher vorkommt. Es ist nur so, dass wir über den Shamgar ben Anat so richtig gar nichts wissen. Außer, dass er irgendeine Art von Rettungsmission vollbracht hat, so wie die anderen Schoftim halt auch. Und dann wieder mal Friede im Land war. Aber keinerlei Details. Also hier erfahren wir schon einmal das, was wir über ihn erfahren. Offensichtlich hat er irgendeine Art von Erleichterung, Rettung gebracht, die aber nicht so komplett war. Man hat es gerade mal geschafft, die Bedrohung im akuteren Sinn abzuwehren, aber die Wege waren nicht sicher. Das Spannende ist ja, dass auch Jael in einem Atemzug mitgenannt wird. Das führt dazu, dass einige Kommentare, das scheint auf einen Midrasch zurückzugehen, von dem ich allerdings jetzt nicht weiß, wo das ursprünglich ist, einige Kommentare bringen die Idee, dass Jael auch eine Schofettet gewesen sei, weil sie hier so in einem Atemzug mit dem anderen Schofet genannt wird. Das würde uns auch ein bisschen eine Frage einbringen. Wir erfahren darüber sonst im ganzen Buch nichts. Man muss es auch nicht gleich so lesen, dass sie jetzt irgendwie offiziell eine Schofettet war, die als Richterin in diesem königlichen Sinn aufgetreten wäre. Der Radak, nachdem ich ein kleines bisschen heute gehen möchte, der sieht es so, dass sie eine vornehme Frau war, die irgendeine Ishachashuwa, eine bedeutende Frau war. Den Eindruck haben wir ja sonst auch, also auch in der Szene, wo sie den Sisera ins Zelt einlädt, ist anzunehmen, dass sie jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen jemand ist, sonst wäre sie nicht in der Position, dass er bei ihr vorbeischaut. Und sie kann also irgendeine Ishachashuwa, eine bedeutende Persönlichkeit gewesen sein, die ihren Beitrag geleistet hat, Hilfe zu bringen für Am Israel. Nur diese Hilfe ist sowohl unter dem Shamgar ben Anat als auch in ihrem Bereich, wo immer dieser Bereich ist. Wir können uns vielleicht jetzt auch ihr vorstellen im Stammensgebiet des Keni, wo sie zu Hause ist, halt nicht so weit gegangen, dass wirklich alle Probleme gelöst waren, sondern nur, dass man mit Ach und Krach noch überlebt hat, aber die Wege unsicher waren. Und Dora rühmt sich dann, dass sie diejenige ist, die das geschafft hat, die Sache wirklich zu lösen und den Feind wirklich zu besiegen. Es gibt übrigens in der Gemara in Masechet Megillah, hatten wir vor einiger Zeit, irgendwo im ersten Kapitel von Talmud Bavli Megillah, die Anmerkung, dass Dvora zu jenen Frauen gezählt wird, die ein bisschen hochmütig waren. Und man kann auf den ersten Blick das ein bisschen unfair finden, weil sie hat so viel geleistet, also warum soll man sie kritisieren? Aber wenn man sich den Gesang anschaut, also so richtig bescheiden ist es nicht. Sie sagt, es hat nicht funktioniert, bis ich gekommen bin. Also da versteht man ein bisschen, was diese Gemara dort meint. Das heißt ja jetzt nicht, dass ihre Leistungen deswegen geschmälert sind, aber sie sagt das schon mit einer gewissen Konzentration auf ihre eigene Rolle. Jetzt kann man aber auch sagen, sie war ja eine Prophetin und es kommt irgendwo in dem Gesang auch vor, dass sie einen Engel zitiert, der etwas sagt. Alles so, sie kann ja hier auch mit Ruach HaKodesh gesprochen haben und dann hat sie das gute Recht zu sagen, was Sache ist. Der Sachverhalt an sich ist ja offensichtlich nicht falsch. Jedenfalls in diesem Satz, wo sie sich vielleicht auf den ersten Blick ein bisschen sehr rühmt, Das ist der Satz Nummer 7. Da war also alles ein Problem. Bis ich aufgestanden bin, die Dvora. Bis ich aufgestanden bin, eine Mutter in Israel. Und das ist jetzt eine Definition für die Rolle, die Dvora hier hat. Dvora hat hier so eine mütterliche Rolle, die sich um die Nation kümmert. Wie eine jiddische Mama. Die ist ja auch nicht meistens unbescheiden gegenüber ihrer Rolle. Also, das passt schon. Dass Dvora hier auftritt als eine mütterliche Figur, die sich wie eine Mutter um ihre Nation kümmert. Jael finden wir in einer anderen Rolle. Jael wird nicht als Mutter bezeichnet. Wir wissen übrigens nicht, ob sie Kinder hatte, das kommt einfach nicht vor. Sie ist ständig die Frau von Heva Hakeni, sie ist mehr die Ehefrau. Und wenn wir uns die Jael-Geschichte anschauen, im 4. Kapitel, wo die Jael vorkommt, dann haben wir sehr, sehr oft gerade ins Auge stechend wie ein Leitwort den Begriff, dass sie im Zelt ist. Ich suche jetzt gerade, wo das ist. Das ist noch im 4. Kapitel, wo die Geschichte erzählt wird. Wenn der Sisera auf der Flucht ist.
Ja, der Zelt, der 17.
Bei 17 geht's los. Das klingt mir plausibel. Bei Sisera nas veraglav el ohel ja'el eshet hevakini. Da geht's schon los. Der Sisera kommt zu Fuß. Übrigens, Fuß ist ja auch so ein Stichwort. Er kommt zu Fuß zum Ohel, zum Zelt der Jael. Die ist die Frau von Hevakini. Denn es war Frieden zwischen Yavin Melech Hazor, das ist der kanaanitische Fürst, der über dem Sisera ist, und dem Haus des Hevakini. Und dann haben wir Vateze Jael Likrat Sisera. Die Jael geht hinaus dem Sisera entgegen. Sie ist ja also auch aktiv. Es ist nicht ganz so, dass ihr das passiert, dass der plötzlich in der Tür steht. Es ist schon so, dass sie nicht geplant hat, dass er vorbeikommt. Also Jael konnte nicht, so wie etwa Barak als Feldherr seinen Angriffsplan haben konnte, die Jael konnte überhaupt keinen Plan haben, dass an dem Tag Sisera ausgerechnet in ihr Stammesgebiet zur Flucht kommen wird. Aber nachdem er da ist, ist sie aktiv und geht sie raus ihm entgegen und holt ihn rein und sagt ihm, Surah du Nisura, wende dich Elai zu mir. Altera, Vayasa, Eleha, Ha, Ohela. Und er kommt zu ihr hinein ins Zelt. Vatecha Sehu, Basmicha. Und sie bedeckt ihn mit einer Decke. Und wenn wir ein bisschen weiter schauen, dann kommt nochmal Ohel vor. 20, er sagt zu ihr, Amot Petacha Ohel, sei doch so gut und stell dich zum Eingang des Zeltes, damit wenn irgendjemand vorbeikommt, du sagen kannst, da ist keiner. Das ist übrigens ein großes Glück, dass er diese Aufforderung macht, weil dadurch kann sie zur Tür rausgehen, ohne dass ihm was auffällt. Dadurch kann sie gemütlich in der Tür stehen und warten, bis er ein bisschen müde ist. Und kann sich den Zeltpflock nehmen. Sie können, wenn er nicht gesagt hätte, geh raus und sag, dass keiner kommt, dann hätte sie vielleicht schwerer gehabt, unauffällig, ohne dass er rechtzeitig Wind bekommt, dass er umgebracht werden soll, einmal schnell einen Zeltpflock zu nehmen. Und dann haben wir so Vatikach, Ja'el Eshet Heva, Etietata Ohel, sie nimmt den Pflock des Zeltes. Und dann haben wir diese intensive Szene, die wir nicht ausschmücken wollen, wo sie also eben dann den Zeltpflock in die Schläfe spießt. Und der Barak, der den Sisera verfolgt, da geht wieder die Jael aktiv hinaus. Das ist 22, weil die Jael Likrato, sie geht hinaus zu ihm, das ist genauso, wie sie vorhin hinausgegangen ist zum Sisera. Also sie ist da schon aktiv und sagt, schau mal, der, den du suchst, den habe ich da. Und damit ist die ganze Geschichte soweit beendet, als mit dem Tod des Sisera die Bnei Israel Befreiung haben von dieser Unterdrückung, die sie haben. Man kann es so lesen, dass Jael hier den wesentlichen Schlusspunkt auch dieses Kampfes setzt. Ich habe, wenn ich versucht habe, ein bisschen herumzuschauen, was Leute in Shiorim zu dieser Geschichte sagen, habe ich zwei verschiedene Zugänge gefunden. Also man kann Jael so lesen, dass sie insofern hier eine ganz wichtige Hauptrolle einnimmt, dass man sagt, hätte sie am Schluss nicht den Sisra umgebracht, dann wäre das die ganze Sache nicht komplett. Ich kann natürlich auch es anders sehen. Ich kann auch sagen, es ging eigentlich darum, die Schlacht zu gewinnen. Und ein einsamer überlebender Feldherr übrigens, weil gesagt wurde, einige Phrasen sind parallel. Das Heer des Sisera wird vernichtet ad echad, bis auf einen. Das haben wir beim Pharao. Mhm. Und wenn ich mir jetzt den Sisera vorstellen würde, so wie einen einzelnen überlebenden Pharao, der also nach Hause gehen muss und zu Hause erzählen muss, dass er verloren hat und dass sein ganzes Heer weg ist. Das ist auch schön. Alles so. Ich könnte auch sagen, das wäre eh das Wesentliche gewesen. Und das ist vielleicht nur so die Zugabe. Dann ist Dvorah die wichtigere Figur, ohne Zweifel. Und Jael eine, die auch mitmacht und ihren Teil beigetragen hat. Oder ich könnte sagen, wenn der Sisera überlebt, dann hat er eine Chance, wieder Mannen zu sammeln, wieder zu mobilisieren und wieder von vorne anzufangen. Und der springende Punkt ist, dass die Jael ihn umgebracht hat, dann ist sie eigentlich diejenige, die das Ganze geschupft hat. Weil es die Dvorah nicht kleiner macht, natürlich. Das war der Eindruck, den wir hatten aus der Geschichte. Und sie kommt dann eben nochmal im Gesang. Wir haben schon gesehen, dass sie einmal verfrüht erwähnt wurde im Gesang mit dem Shamgar ben Anat, als eine, die anscheinend vorher schon bedeutend war, aber das alleine hat nicht gereicht. Und dann, nachdem Dvorah alles Mögliche bespricht, dass die Natur eingegriffen hat, welche der Stämme mitgemacht haben, welche der Stämme nicht mitgemacht haben und dass das schlimm ist, dass die nicht mitgemacht haben, die nicht mitgemacht haben, kommt dann das Lob auf die Jael. Das ist 24. Tevorach minashim Jael. Von den Frauen soll sei gesegnete Jael. Sie ist wieder mal Eshet Keva Hakeni. Minashimba Ohel Tevorach. Von den Frauen im Zelt soll sie gesegnet sein. Jetzt haben wir schon wieder das Zelt. Wir kommen darauf noch. Und sie beschreibt, Mayim Sha'al Chalav Natana, Wasser hat er gefragt, Milch hat sie ihm gegeben, Besefel Aderim Hikribachem Ah, in einem edlen Gefäß, in einem vornehmen Gefäß hat sie ihm Butter, vielleicht war es auch Topfen Buttermilch, gegeben. Das ist ein bisschen ausführlicher als das, was wir vorher gelesen haben, was uns die Dvorah hier erzählt. Was übrigens auch heißen könnte, dass die Dvorah hier ein bisschen horakodisch hat, weil woher weiß sie das alles so genau? Dieses vornehme Gefäß kann man sich vielleicht so vorstellen, dass sie den Sisera bewirtet hat als einen vornehmen Menschen. Ich komme mit dem Silberbesteck, wenn der knanitische Feldherr da ist und nicht mit einem Plastikbecher. Und das hat alles dazu geführt, dass er sich wohl gefühlt hat und gut, gemütlich eingenickt ist. Ja, da haben wir es ausführlicher beschrieben als in der Geschichte vorher. Ja, da ihre Hand, Leyatet Tischlachner, hat sie zu dem Zelthering geschickt, genommen. Wie Mina und mit ihrer Rechten, Lehalmut Amelim, Behalma Sisra, Machaka Rosho und Machaza Beholfa Rakato. Und da haben wir richtig dieses Bild. Übrigens wird das in der Kunstgeschichte an europäischen Gemälden, wenn die Jael von christlichen Malern gemalt wurde, wird sie manchmal so mit Hammer und dem Pflock dargestellt, ja, wo sie also da bereit ist, ihre Werkzeuge anzuwenden. Und dann kommt ein Satz 27, Ben Ragleha Karana Fal Shachaf, Ben Ragleha Karana Fal, Ba'asher Karasham Nafal Shadut. Der Sisera ist also gefallen, zwischen ihren Beinen ist er niedergekniet, gefallen, gelegen, noch einmal, zwischen ihren Beinen ist er niedergekniet, gefallen, gelegen, niedergekniet, dort, gefallen, zerstört. Und dann, ne, Entschuldigung, was noch kommt, aber noch nicht, das ist die Jael-Geschichte. Das ist die Jael-Geschichte. Jetzt, die Frau vom Sisera kommt, die Mutter vom Sisera kommt erst.
Na, der Satz hier mit den sieben.
Der Satz mit selber. Den sieben, genau, der Satz mit den sieben. Der sticht natürlich ein bisschen ins Auge. Und es gibt eine ganz einfache Lösung. Ich habe gesagt, ich gehe gern nach dem Radak, das mache ich jetzt auch einmal. Der Randak sagt, das ist einfach poetische Ausdrucksweise, dass sich das wiederholt. Das ist nichts Böses, in einem Gesang noch dazu, in einem Lobgesang kann etwas poetisch sein. Es kann das einfach wiederholt werden, damit das betont wird. Zwischen den Füßen dieser Frau. Es scheint ja in der Geschichte so zu sein, dass das für den Feldherrn peinlich ist, dass er von einer Frau getötet wurde. Gibt übrigens nicht allzu weiter hinten im Buchschaft-Team eine Szene, wo ein anderer Bösewicht, nämlich einer von der eigenen jüdischen Seite, aber auch ein Bösewicht, nachdem ihm der Mühlstein von einer Frau auf den Kopf geworfen wird, er schnell seinem Mitstreiter sagt, bring mich bitte um, damit ich nicht von der Frau ermordet wurde. Alles so das Motiv schrecklich, ja, also für den Betroffenen, ja, und vielleicht lustig für die anderen, der wurde von einer Frau umgebracht. Das kann hier mitspielen, dass dieser Satz sich das auf der Zunge zergehen lässt. Der ist da zwischen den Füßen einer Frau ist er gefallen. Und der Radak sagt zunächst einmal auch, ja, das ist einfach eine sprachliche, blumige Ausdrucksweise. Und dann bringt er aber noch, der Vollständigkeit halber, dass es gibt dazu auch eine andere Auslegung. Vejeshbo drash vehu rachok. Es gibt dazu einen Drash und der ist rachok, der ist weit. Ich will jetzt nicht sagen weit hergeholt, das würde bös klingen, aber der ist relativ weit vom eigentlichen Text entfernt. Ki yesh be pasuk shiv'a ben kara ben nafal ve shachaf ve amru, also es gibt diese Ausdrucksweisen, wenn man das zusammenzählt, ist das siebenmal, das Niederknien, das Fallen, das Liegen und so weiter, sind das sieben Begriffe. Ve amru, und sie sagten, nämlich die Chachamim, ki sheva be ilot baal oto rasha le Ya'el, dieser Bösewicht hat siebenmal mit der Ya'el geschlafen, im Zuge dieser ganzen Szene. Otto Hayom an diesem Tag. Und jetzt fügt der Radak noch etwas hinzu, was ich bemerkenswert halte, weil das ist für das Verständnis von solchen Draschs nicht unwichtig, dass wir auch verstehen, so ein Drasch denkt sich nicht einfach was Lustiges aus, einfach so, sondern hat schon Anhaltspunkte. Und er sagt, Umashe katwule mala bemilatse micha, machisch se hadrasch, das stützt diesen Drasch. Mhm. Wir hatten in der Geschichte vorhin, sie deckt ihn zu mit einer Decke. Mhm. Und wenn wir uns das, es ist glaube ich nicht nur dieses Zudecken mit der Decke, es ist auch sonst in der Geschichte, es gibt diese Andeutungen, es gibt diese Atmosphäre von einer Nähe, es gibt so eine Atmosphäre, so Andeutungen von Intimität in der Geschichte. Er soll reinkommen, sie deckt ihn zu, sie gibt ihm zu trinken. Das hat irgendwie alles ein bisschen was zu Nahes. Also dieser Drasch ist jetzt nicht einfach nur so, weil jemand eine lustige Idee hatte, sieben Wörter zusammenzuzählen, sondern da gibt es schon einen Anhaltspunkt. Jetzt sagt der Radak aber auch etwas, was mir auch wichtig ist. Er sagt schon, naja, das ist ein Drasch, der relativ weit geht. Also das ist nicht einfacher Wortsinn. Wenn ich überlege, hat das wirklich so stattgefunden? Es ist manchmal bei solchen Texten die falsche Frage. Aber wenn ich überlege, hat das wirklich so stattgefunden, dann wäre es eine etwas gewagte Vorstellung, dass der Sisera nach einer Schlacht zu Fuß auf der Flucht noch siebenmal mit einer Frau kann. Ich meine, die Vorstellung ist auch ein bisschen unrealistisch. Jetzt unabhängig davon, ob das den beteiligten Personen zutrauen oder nicht, ja, merken wir doch, irgendwas ist da ein bisschen überspitzt ausgedrückt. Das Ganze ist ein Drasch, der in der Gemara tatsächlich dreimal vorkommt. Ja. Und weil ich das dreimal nachgeschaut habe, in dem überall, wo es vorkommt, habe ich hier drei fürchterlich dicke Bände liegen. Es ist aber immer dieselbe Stelle. Es ist völlig egal, wo ich es hernehme. Es ist einmal im Traktat Nasir, einmal ist es in Horayot und einmal ist es in Yevamot. Und es ist immer dasselbe. Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan sagte, Jeva be'ilot ba'alo torasha be'otasha'a. Dieser Bösewicht, der Sisera, hat siebenmal es mit der Frau gemacht, in zu jeder Stunde. Shene emar, und er zitiert diesen Satz, ben raglecha kara und so weiter. Und jetzt hat die Gemara einen Einwand. Also es ist so, der Zusammenhang, in dem das gebracht wird, in allen drei Stellen, ist Was ist, wenn jemand entweder eine Mitzwa macht, die zwar rein technisch eine Mitzwa wäre, aber sie gar nicht daran interessiert, eine Mitzwa zu machen.
Ja.
Also jemand könnte das Korban Pesach essen, weil das gekriegte Fleisch gerade sehr gut schmeckt und überhaupt kein Interesse haben, die Mitzwa zu machen, sondern hat einfach nur den Genuss davon. Ist das dann irgendwas Positives? Ist das dann eine Mitzwa? Und umgekehrt gibt es die noch viel schwierigere Frage. Kann jemand eine Avera machen? Zu einem guten Zweck.
Ja.
Das ist eine schwierige philosophische Frage. Kann jemand eine Avera machen zu einem guten Zweck? Ja. Und in dem Zusammenhang kommt dieses Zitat jedes Mal.
Ja, ja.
Und jetzt gibt es ja einen Einwand in der Gemara zu dem, was Rabbi Jochanan gesagt hat, nämlich, hat sie den Genuss gehabt?
Ja.
Weil in dem Moment, wo sie Spaß gehabt hätte, mit ihm zu schlafen, wäre klar gewesen, dass da nichts Positives mehr gesehen werden kann.
Ja, ja.
Und der Rabbi Jochanan stellt das aber dann gleich klar und sagt, nee. Natürlich nicht, sondern Kol Tuva Tanshel Reshaim, alles Gute unter Anführungszeichen, das Reshaim, das Bösewichte machen, Ena Ella Ra'a Etzel Tzadikim, ist nur etwas, das schlimm ist bei den Tzadikim. Also ein Rasha, der etwas aus seinen Augen Gutes macht, ja, ihm gefällt's. Das ist für die guten Menschen in aller Regel nichts Gutes und selbstverständlich hatte sie kein Vergnügen davon, mit dem Sisera hier so nahe zu sein. Und er bringt dann als Belegvers eine Stelle, die wir auch ganz gut kennen, nämlich bei Lavan, wo Gott zum Lavan sagt, Hishamer lecha midaber im Jakob mit Tov ve'adra, hüte dich, zum Jakob zu sprechen, Gutes oder Schlechtes. Jetzt, was heißt das? Dass er nicht zum Jakob was Schlechtes sagen soll, das können wir nachvollziehen. Wieso soll der Lavan nicht zum Jakob was Gutes sagen? Wenn der Lavan was Gutes sagt, ist es in Wirklichkeit nichts Gutes. Also, das ist dieser Drasch, der in den Kommentaren dann öfter gebracht wird, dass der Sisera hier mit der Jael etwas sehr, sehr nahe gewesen wäre. Und ich bestehe zwar schon ein bisschen darauf, dass das ein Drasch ist, der irgendwo symbolisch zugespitzt ist, weil wir stellen uns nicht vor, dass das wirklich so stattgefunden hat. Die Frage, die Gemara aufwirft, bleibt aber, glaube ich, schon, weil wir haben ja gesehen, es ist ein bisschen viel Atmosphäre von Nähe da. Ich meine, offensichtlich ist die Jael gerade alleine zu Hause. Es ist sie wird zwar ständig die Frau von Heber Hakini genannt, aber der ist offensichtlich nicht anwesend. Sie ist alleine zu Hause, holt den Mann rein, deckt ihn mit einer Decke zu. Hallo, ja? Also es entsteht hier schon eine intime Atmosphäre, die zu weit ginge für eine normale Situation und die hier nur damit gerechtfertigt werden kann, dass sie das Ganze macht, um den Bösewicht auszuschalten und das ganze Volk zu retten. Andernfalls hätte sie nicht das Recht, den Sisera hier zu holen, ihn zuzudecken, ihm Milch zu bringen und ihm das schöne Geschirr zu servieren, wenn der Mann nicht einmal zu Hause ist.
Ja, ja.
Also, und das ist das, was Rabbi Jochanan hier zugespitzt ausdrückt, dass er sagt, von dem, was hier psychisch passiert ist, war das so, als hätte der 7-mal mit ihr gebupst.
Ja, ja.
Also, ja. Und da bleibt natürlich diese philosophische Frage, die Gemara dann stellt, ja, darf sie denn das?
Ja.
Und die Antwort ist ja, in dem Fall schon.
Und dann ist sie für ihren Mann, darf sie dann noch mit ihrem Mann?
Mir ist etwas aufgefallen, sie wird am Schluss der Szene, ich glaube, es ist am Ende vom 4. Kapitel, nicht im Gesang, am Schluss der Szene, wenn der Sisera schon tot ist, ist die Jael noch einmal Eshet Eva Hakini. Und da habe ich mir gedacht, aha, das sagt uns, sie ist okay.
Ja, ja.
Das ist mir heute aufgefallen, bevor wir reiten. Da habe ich mir gedacht, wozu steht das noch einmal da? Wir wissen schon dreimal, dass sie seine Frau ist.
Weil ich weiß auch, dass die Interpretation war, sie kann weiterhin mit ihrem Mann.
Sie ist okay, richtig, weil sie hat das gemacht, egal wie viel das jetzt war. Ja, also wie gesagt, auch wenn ich annehme, so viel wird es schon nicht gewesen sein, wie hier zugespitzt in den Drasch, aber ich kann ja sagen, Moment mal, okay, war das nicht. Sie ist am Schluss der Geschichte, ist sie genauso wie am Anfang der Geschichte, Eshet Heva Hakini, die Frau von Heva dem Kini, weil sie natürlich mit dem Sisera nichts hatte in Wirklichkeit, klar. Man kann also die Jael hier sehen als eine Figur, die zu einem Zeitpunkt, wo es ihr so ein bisschen zufällt, dass sie Gelegenheit hat, was zu tun, ohne dass sie das geplant hätte, aktiv wird und was tut und ihren Beitrag leistet. Mhm. Und das passt auch in den Kontext rundherum, wo die Dwara in dem Gesang die Stämme auflistet, die mitgemacht haben, und die Stämme ganz, ganz bös tadelt, die nicht mitgemacht haben, dass es hier eine gewisse Erwartungshaltung gibt oder es wird positiv gesehen, wenn die Menschen auch ihren eigenen Beitrag leisten und nicht nur darauf warten, dass das Wunder vom Himmel fällt. Und da haben wir einen Unterschied zum Schilfmeergesang in der Parascha. Weil in der Parascha hat der liebe Gott das Ganze geschöpft, ja, und die Bnei Israel waren dazu nicht in der Lage.
Genau, das
ist das, was sie zu Pesach so betonen. Hätte Gott uns nicht aus Ägypten rausgenommen, wären wir heute noch dort. Die Spaltung des Meeres, der Auszug aus Ägypten ist von Gott gemacht, Punkt. Und ja, wir haben einen Schmarrn geleistet.
Das war ein Wunder, wo ihr müsst gar nichts machen.
Wenn du willst, ja, der kannst du den Midrasch anwenden, den wir heute schon erwähnt haben, über den Nachschauen. Ihr müsst halt gerade auch ins Wasser gehen.
Ja.
Das ist alles.
Ja. Aber sonst und, gar nichts. Aber
und natürlich mussten sie mussten Quarantäne, ja, machen. Ja. Aber es ist dermaßen gering im Verhältnis zu dem, was geschehen ist, dass wir ja in der Haggadah das auch groß betonen, das war nicht wir, das war Gott. Hier ist eine andere Situation. Hier besteht schon die Erwartungshaltung, dass die Menschen auch was beitragen. Mhm. Und die nicht beitragen, ja, werden entsprechend getan. Ja. Wie ist das möglich, dass ihr nicht, ja, gekommen seid zu helfen? Ja. Und Eali ist ja die Figur, die vormacht, die auch aktiv, ich habe gesagt, sie geht auch aus dem Zelt raus ihm entgegen und sagt, komm herein. Dann geht sie auch zum Barack und sagt, komm, schau, da ist der, den du suchst. Die ist also durchaus Aktivität entwickelt, in dem Moment, wo sie dazu Gelegenheit hat. Das ist hier so die Figur. Es gibt noch eine Kontrastfigur am Ende des Gesanges. Wir sind noch nicht ganz fertig. Es gibt sogar noch mehrere Figuren. Genau genommen gibt es mehrere. Ja, ja. Es gibt, es wird jetzt erwähnt, nachdem Dwara die Jael gesungen hat, dort, wo ich vorhin schon weiterlesen wollte und dann festgestellt habe, nein, noch nicht, da wird ja erwähnt, das ist 28. Be'at ha'chalon nishkefa v'teyabev em Sisra. Die Mutter des Sisra schaut aus dem Fenster und wundert sich, wo er bleibt. Ich meine, ist ja auch blöd, er kommt die ganze Zeit nicht. Und dann haben wir die Situation 29. Chachmot Saroteha. Die Weisesten, die Weisen, die Weisesten, die Gebildetsten unter ihren Sarot und deren vornehmen Damen. Also die Mutter von Sisra muss ja wer gewesen sein, eine adelige Person. Und die hat also irgendwelche vornehmen Damen rund um sich. Und die Gescheitesten, die Weisesten davon, die sagen zu ihr, na, schau, das ist, die sammeln noch viel Beute ein und darum sind sie verspätet. Und hier sehen wir einfach diese völlig andere Denkweise, die diese Mutter von Sisra hier hat. Übrigens, wir haben Dwara als Mutter des Volkes und hier haben wir die Mutter von Sisra, das sind zwei Parallelfiguren. Und wenn wir wollen, können wir vielleicht ein bisschen Jael einerseits und diese beratenden Hofdamen andererseits jetzt auch vergleichen. Und die haben einfach ein völlig anderes Gedankenmodell, was die wollen. Die Dwara und die Jael wollen zwar auch, wollen nicht nur, sondern Jael tut das eigenhändig, in einer absolut grauslichen Szene, den Sisra aus der Welt schaffen, damit er sie nicht mehr bedroht. Aber die haben nicht das Bedürfnis, jetzt möglichst viel Gefangene zu nehmen, möglichst viel Beute zu raffen. Mhm. Und bei diesen Frauen ist, die machen viel Beute. Mhm. Und dann ist das sogar, ich finde das absolut erschreckend, weil das sind Frauen, die hier sprechen, dass die ganz begeistert davon reden, sie nehmen ja Sklavinnen gefangen, da kommen jetzt neue Jungfrauen.
Ja. Ja, ja.
Wir wissen ganz gut, wozu diese Jungfrauen Jungfrauen sein müssen. Richtig, ja. Und diese Weiber, Entschuldigung, die finden das super.
Ja.
Die finden das erstrebenswert. Da kommen neue Sklavinnen, da kommt neue Beute, tolle Stickereien werden wir dann haben. Und wenn man sich fragt, wozu wird das erwähnt, weil eigentlich ist es für den Lauf der Geschichte völlig irrelevant, dann würde ich vorschlagen, das wird einfach erwähnt, um einen Kontrast herzustellen. Mhm. Einen Kontrast herzustellen zwischen Dwara und Jael einerseits und dieser Mutter von Sisra und ihren Hofdamen andererseits, die halt ganz andere Motive hatten, worum es ihnen in dem Krieg eigentlich ging. Mhm. Ja, ich glaube, unsere Zeit ist um.
Ich habe da noch was Interessantes.
Daran zweifle ich nicht. Es gibt noch so viel. Sprich.
Von